Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Ich freue mich auf Veränderungen und suche nicht nur nach Sicherheit. Der Abstand zum Gegenstand der Politik ist für viele ein Gütekriterium und das habe ich nie akzeptiert, sondern im Gegenteil. Ich wollte da eher auch mit dem, was wir erforscht haben, auch Ratgeber sein. Der Staat muss alle retten. Das ist politisch-kulturell nach wie vor hier sehr ausgeprägt, anders als in anderen Ländern.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist bei mir zu Gast der Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte. 1988 promovierte er zum Dr. Phil im Fach Politikwissenschaft an der Universität in Mainz. 1997 folgte die Habil an der LMU in München und 98 bekam er für seine Habilitationsschrift den Preis der Universität München. Seit 2003 ist er Professor für Politikwissenschaft in Duisburg-Essen und seit 2006 Direktor an der NRW School of Governance. Das sind aber nur die wichtigsten oder punktuell hervorgehobenen Stationen seit über 20 Jahren und daher kennen Sie ihn alle gut, begleitet er als Parteien- und Wahlforscher alle Wahlsendungen des ZDF. Auch bei Phoenix ist er präsent und im WDR. Herzlich willkommen, Karl Rudolf Korte.
Ja, herzlich willkommen, auch von mir aus.
Herr Korte, heute sind Sie Professor für Politikwissenschaft. Als Sie 1958 in Hagen geboren wurden, war das schon klar, dass die akademische Laufbahn das ist, was für Sie vorgesehen ist?
Nein, das kann man nicht planen. Und zur damaligen Zeit war das auch nicht absehbar. Ich komme aus einer Familie, bei der mein Vater bei der Eisenbahn war, bei der Bundesbahn, und er war Bundesbahnbeamter. Das bedeutete zur damaligen Zeit, dass wir permanent umgezogen sind. Das war aber als Kind nicht unwichtig. Es war tief traurig, weil es natürlich keine WhatsApp-Verbindung gab und keine Internetverbindung gab. Das war immer ein Abriss mit Freunden, aber es hatte auch den Vorteil, dass wir gesehen haben, jeder Neuanfang kann von Vorteil sein. Wir haben uns von den Wohnungen her immer vergrößert und ich hatte natürlich den Riesenvorteil, ich habe einen Zwillingsbruder, wir sind in jeder neuen Schule, wir waren 5 verschiedenen Schulen, immer neu zusammen aufgetreten. War ja viel schwerer für meine Schwester, 5 Jahre älter, und auch für meine Mutter, die zu Hause das gemanagt hat, immer an neuen Orten. Mein Vater hat zum Teil alte Kollegen mitgenommen an die neuen Orte, aber so sind wir durch die Republik gezogen. Und das, finde ich, hat mich geprägt, also eine Veränderungszuversicht, die positiv ist und nicht negativ. Ich freue mich auf Veränderungen und suche nicht nur nach Sicherheit. Und das hat mich auch beruflich geprägt, aber es war nicht vorgegeben, dass ich dann Politikwissenschaft studiere. Ich wollte dann irgendwann Lehrer werden. Das war schon meine Absicht, aber in den 80er Jahren war das dann letztlich auch sinnlos. Ich bin ja auch Teil dieser Boomer-Generation, Jahre 58. Auf uns hat ja nie einer gewartet. Es war immer voll. Ich war in 7 Parallelklassen auf dem Gymnasium mit über 40 Kindern. Wo wir hinkamen, waren immer schon andere. Auch das Studium, es waren Tausende, die mit mir Germanistik studiert haben und Politikwissenschaft etwas weniger. Also da war an den Lehramtsberuf nicht zu denken, dass man da eine Aussicht hatte. Da hätte ich wahrscheinlich Physik studieren müssen oder Informatik. Ja. Dann hätte man eine Chance gehabt.
Ja, aber es hat Sie nicht davon abgehalten, an diesen Fächern erstmal festzuhalten. Haben Sie gerne den Deutschunterricht im Gymnasium besucht?
Ja, sehr. Und der hat auch geprägt. Auch der Sozialkundeunterricht hat mich sehr geprägt. Es waren universitätsvorbereitende Oberstufe war das geradezu. Es war sehr interessant. Wir haben auch die Unis einbezogen, die Universitätsbibliotheken nutzen können. Das war eine wirklich Top-Vorbereitung. Es hat so neugierig gemacht auf Sprache und Macht in dieser Verbindung, die mich immer fasziniert hat. Also die erzählende Literatur als Seismograph, um auch politische Realität zu entdecken. Und umgekehrt Politik zu entdecken, wie man über Sprache auch Wirklichkeit gestaltet. das ist eigentlich die Brücke, über die ich gerne gegangen bin zwischen den Literaturwissenschaften und der Politikwissenschaft. Und das habe ich für mich so entwickelt, dass das mein Weg war. Und irgendwann im Studium, am Ende des Studiums, kam eben Werner Weidenfeld auf mich zu und hatte Projektmittel, wie das so damals erstmals genannt wurde, eingeworben und hat mich gefragt, ob ich dieses Forschungsprojekt machen wollte.
Das war damals in Mainz, ja, genau. Als Sie sich begegnet sind.
Genau, und durch das Studium kannte ich ihn. Ich habe Examen, zum Teil Prüfungen bei anderen auch gemacht, aber irgendwie war ich ihm aufgefallen. Und damals entwickelte sich das, dass man über Drittmittel Forschung an Universitäten holte. Das war völlig neu für die Universität Mainz. Auch heute ist es gang und gäbe. Die Grundausstattung der Lehrstühle war fundamental anders. Sie war großzügig. Man hatte viele Mitarbeiter im Prinzip und auch viele Mittel, um selbst zu forschen, ohne Anträge zu stellen. Mhm. Und das änderte sich erst danach. Und insofern bin ich in diesen neuen Strom damit eingezogen, auch modern Projektforschung zu betreiben und habe dazu dann auch promoviert.
Ja, Sie sagen jetzt so ganz bescheiden, irgendwie sind Sie ihm aufgefallen im Seminar, aber bei so vielen Studierenden, Herr Korte, haben Sie sich viel gemeldet, Diskussionsbeiträge geliefert. Was war denn so Ihr Markenzeichen als Student?
Das ist schwer zu sagen. Ich weiß das ja heute ja auch, wer einem wie irgendwie auffällt, aber ich glaube, ein Hintergrund waren Exkursionen, die Weidenfeld damals auch organisiert hat ins Ausland. In Polen ist mir noch sehr in Erinnerung, zwei aufregende Reisen, als die Solidarność-Bewegung dort auf der Straße war und das Land im kompletten Umbruch war als Vorreiter der Befreiungsbewegung. Dort sind wir hingefahren im Bus. Und in einer kleineren Gruppe, also 20, 30, und das habe ich zweimal mitgemacht. Ich nehme an, dass sowas der Hintergrund war, dass man dann aus der Masse herausragt und so interessant erschien, dass man angesprochen wurde.
Aber auch eine tolle Möglichkeit und Chance, die Sie ja auch Ihren Studierenden heute bieten, auf Exkursionen zu gehen. Vielleicht können wir da später noch kurz drüber sprechen. Sie sind ja gerade auch im Juni in Berlin gewesen mit Ihrem Masterstudiengang. Wie Sie zu Ihrem Fach gekommen sind, haben Sie uns ein Stück mitgenommen und Sie waren auch in Mainz an der Uni. Sie sind aber auch in Amerika gewesen als DAAD-Fellow und immerhin an der Johns Hopkins University, einer sehr renommierten, nicht Ivy League, aber eine der besten Universitäten Amerikas. Man muss es auch dazu sagen, dass nicht nur Ivy League und manchmal auch gerade nicht Ivy League gut ist.
Ich hatte auch ein Fellowship an Harvard. In Harvard war ich auch.
In Harvard waren Sie auch.
Die meisten Monate war ich dort.
Ja.
Und auch mit zwei kleinen Kindern schon. Das war damals schwer zu überbrücken. Heute kann man ja Distanzen durch tägliche FaceTime-Zeiten oder sonst was für sich anders gestalten. Damals war man wirklich weg.
Ja.
Und die Kinder waren zu klein, um einen zu besuchen. Da kann ich meine Frau nur bewundern, dass sie das auch so akzeptiert hat, dass ich da nicht mit zupacken konnte und sie da alleine auf sich gestellt war. Es gab sowieso Vorbehalte familiärer Art. Ich wollte ja dann irgendwie Beamter werden und meine Frau war immer selbstständig, hat eine eigene Firma gehabt, kam auch aus einer kaufmännischen Tradition. Beamte hatten ganz schlechten Ruf in der Familie.
Okay, insofern Ihr Schwiegervater hat erstmal schief geguckt.
Er hat mich sehr gemocht, um Gottes Willen, das schon, aber mit dem Beruf des Beamten haben sie schon sehr gehadert. Ne? Insofern war das an sich aus Sicht der Wissenschaft natürlich sehr erstrebenswert. Eine unbefristete Stelle an Universitäten ist heute nach wie vor Gold. Das kann man ja nur als Professor noch bekommen und dann auch in Ausnahmefällen nur. Und insofern war ich super stolz, aber in der Familie spielte das keine Rolle. Das hatte der typische Beamten-Image.
Wenn Sie heute nochmal auf Ihre Zeit in Amerika zurückgucken oder das, was haben Sie da gelernt? Was machen die Amerikaner anders in Ihrem Fach, als das hier an deutschen Universitäten gelehrt und betrieben wird?
Das hat mich sehr geprägt, weil damals die Harvard-Zeit und auch Johns Hopkins, das geht mit der Räumlichkeit los, dass man einen Raum hat, an dem man gerne arbeitet. Ein Institut, bei dem Forscher aus der Welt zusammenhocken oder aus der Nachbarschaft, die sich zum gemeinsamen Gespräch treffen, die zum gemeinsamen Mittagessen sich treffen, die also eine Lernkultur gemeinsam kollaborativ entwickeln und man sich hingezogen fühlt und denkt, ich gehe da rein und ich will unbedingt jetzt arbeiten. Das habe ich dort gelernt. Es gibt es. Das ist die akademische Kultur, die die Elite-Institute dort haben. Und da habe ich mir mal gedacht, mein Gott, wie weit weg ist das von deutschen Universitäten? Da hängen überall die ganzen Zettel aus und es beschmiert und ja, die deutsche Massenuniversität, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber es war immer mein Ideal, vielleicht mal sowas zu kreieren, eine Form von Gemeinschaft, bei der man diese Lernatmosphäre und Forschungsatmosphäre schafft. Und so, das war meine Idee, eine Professional School zu gründen, nachher mit dem Namen NRW School of Governance. Aber der Urgrund liegt im Amerikanischen. Und das zweite ist anwendungsorientierte Forschung. Die hatte Werner Weidenfeld ja mit dem Zentrum für angewandte Politikforschung schon initiiert. Wir kannten das ja nur aus den Naturwissenschaften, die theoretischen und die angewandten Naturwissenschaften. Aber für die Sozialwissenschaften kannten wir das nicht an Universitäten. Das war für mich auch wichtig zu sehen, dass die amerikanischen Elite-Universitäten eben nicht nur Theorien und Methoden vermittelten, sondern immer sich in die Politik auch reingedacht haben im Sinne der Politikberatung, konkret. Und vielleicht das Dritte, dieses pointierte Selbstbewusstsein, was die dort ausstrahlen, dieses Ostküsten-Selbstbewusstsein. Also die haben eine steile These, die kann die ganze Welt gerne widerlegen, aber sie halten trotzdem dran fest. Mhm. Dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, das habe ich für mich nicht erreicht. Aber trotzdem zu sagen, man ist doch so wichtig, dass man auch was zu sagen hat, das ist nicht schlecht. Das kannten deutsche Sozialwissenschaftler auch nicht. Sondern wir sind was. Es müssen nicht nur Juristen sein oder irgendwie Ingenieure, auch Politikwissenschaftler können wir sein. Und dieses Bewusstsein habe ich auch mitgenommen von den Amerikanern. Also die drei Punkte, die mir sehr auf dem Weg geholfen haben.
Ist das etwas, was Sie, was Sie sich wünschen würden, dass noch andere aus den Sozialwissenschaften sich stärker machen? Sie sind ja jemand, der auch bewusst aus dem Elfenbeinturm-Universität rausgeht und sagt, ich habe hier auch einen Auftrag in die Gesellschaft hinein, ich will Zusammenhänge gut verständlich erklären, will mit den Menschen im Gespräch sein.
Ja, diese Aufgabe, nach draußen zu wirken, ist in den letzten Jahren ja gewachsen. Das sollen viele Wissenschaftler machen, aber die meisten machen es nicht, wollen es auch nicht machen. Ich habe da keine Berührungsängste gehabt. Ich sehe das auch immer bei Bundesparteitagen, bei dem ich für ZDF und Phoenix über 20 Jahre dabei war, immer bei der SPD und bei der CDU, nur bei den beiden Parteien immer, weil die mehr Minuten irgendwie gewidmet hatten, bekommen haben, öffentlich-rechtlichen, als die anderen Parteien. Und fast an jeder Uni mit Politikwissenschaft gibt es auch Parteienforschung. Und deswegen habe ich immer gedacht, da laufen viele Parteienforscher rum. Nein, da trifft mal eine Kollegin oder einen Kollegen mal. Also die haben Berührungsängste zum Forschungsgegenstand. Und wir retten uns scientistisch geradezu dann in Methodendiskussionen, die beliebig aber sind und die keinen Bezug zur Realität haben. Also der Abstand zum Gegenstand der Politik ist für viele ein Gütekriterium. Und das habe ich nie akzeptiert, sondern im Gegenteil. Ich wollte da eher auch mit dem, was wir erforscht haben, auch Ratgeber sein.
Ihr aktuelles Buch heißt Wählermärkte, Wahlverhalten und Regierungspolitik in der Berliner Republik. Wenn ich an Wählermärkte denke, denke ich auch so an einen Wochenmarkt. Da gibt es jetzt verschiedene Stände, verschiedenes Angebot. Herr Korte, ganz salopp, warum ist denn an manchen Ständen mehr los als an anderen?
Ja, vielleicht, weil da die Marktschreier lauter sind, weil es mehr die Mitte ist, vielleicht auch nicht der Rand, weil man den Stand gut kennt und eine Bindung entwickelt hat, egal was die verkaufen. Ich gehe hin, ich weiß, es ist immer frisch, Preis-Leistung stimmt. Also es gibt natürlich Bindungseffekte und in der Tat, Wählermärkte als Buch bezieht sich nicht auf das Prinzip der Ökonomie, sondern auf das Gesprächsformat des Wählermarktes. Die Möglichkeit zu haben, Räume der Überschneidung wahrzunehmen, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und aus dem Gespräch heraus kriege ich andere Interessen mit. Aus den Interessen entwickeln sich letztlich Handlungen. So organisiert sich Politik. Das ist der Grundgedanke. Und natürlich gibt es ganz viele Menschen, die ausschließlich online alles bestellen, niemals auf Wochenmärkten geben. Es kann ein Preisargument sein, kann aber auch sein Bequemlichkeit, gibt viele Gründe. Aber es gibt eben andere, die auch bewusst das Gespräch und die Begegnung dort suchen. Und ich würde mir wünschen, wir hätten viel mehr Wochenmärkte, auch viel mehr Möglichkeiten, architektonisch Plätze zu haben in Deutschland, die uns anziehen, wie ein Sog, dass wir da hingehen und die Gesprächsstörung überwinden, die zwischen Regierenden und Regierten letztlich existiert, und auf solchen Möglichkeiten andere zu treffen, auch mit anderen Meinungen sich auseinanderzusetzen, geradezu gestoßen werden. Aber die Möglichkeiten werden nicht mehr, sondern eher weniger.
Was würden Sie denn sagen, wie kann man diese Möglichkeiten schaffen? Also ganz konkret, wenn wir nicht mehr Plätze haben und mehr Austausch auch online stattfindet, Sie aber gleichzeitig gesagt haben, Sie spüren schon eine Diskrepanz zwischen den Regierenden und denjenigen, die regiert werden. Wo würden Sie ansetzen?
Es liegt in der Tat an uns, auch an den Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja letztlich die politische Mitte ausmachen. Wie empathisch sind wir gegenüber anderen? Wie vergrößern wir unsere Mitte? Doch eher dadurch, dass wir uns auch auseinandersetzen mit Argumenten, die uns komisch vorkommen, die uns seltsam vorkommen, die manchmal wehtun können. Aber wir müssen, um die Mitte zu verbreitern, auf andere zugehen. Also wo können wir diese Gespräche führen, die wehtun, und nicht nur in unserer eigenen Blase, in unserer eigenen Gemeinschaft uns nur zu bewegen. Das war früher viel stärker Sport auch, der doch heterogener organisiert war. Wo sind die Möglichkeiten? Ich habe jetzt keine Einzelmöglichkeiten, die ich aufzählen kann, aber ich will einfach an diese Notwendigkeit erinnern, dass man sich selbst einen Ruck gibt, das auszuhalten und dort mal an Plätze zu gehen, an denen man normalerweise nicht ist. Nur so kriegen wir andere Meinungen mit, und so können wir auch andere zum Nachdenken zwingen, das, was sie sagen, ob das wirklich so ist, ob man das ernst nehmen soll, nicht ernst nehmen soll, ob man es hinterfragen kann. Also wie können wir respektvoll andere irritieren, oft auch allein durch Zuhören.
Und ganz zu Beginn unseres Gespräches haben Sie so über sich gesagt, dass Sie keine Angst vor Veränderungen hatten. Also vielleicht auch die Möglichkeit zu vermitteln, keine Angst vor Veränderung zu haben?
Ja, die Deutschen sind halt Sicherheitsdeutsche. So wählen sie und risikoavers. Wenn sich einer verändern soll, dann will man erst zugucken, ob das funktioniert, und dann macht man mit. Ja, also nicht alles, was ich mache, muss nur auf Sicherheit aus sein. Das kann ja auch vielleicht mal, wäre das toll, auf Freiheit aus sein. Ne? Und da braucht man Zumutungsmut, um damit umzugehen, neben der Veränderungszuversicht. Und diese Begeisterung für Veränderung, das würde ich mir mehr wünschen. Das setzt aber auch voraus, dass jeder bereit ist, auch Entscheidungen selbst zu treffen und Entscheidungen auch zu tragen. Und die Bereitschaft hat nachgelassen, so dass man abwartet, dass andere die Entscheidung übernehmen. Viel zu sehr ist alles verstellt von auch Juristen, die dann die Entscheidung, die einer getragen hat, vielleicht in Frage stellen können. Also es gibt einfach eine Angst, eine Entscheidung zu tragen, für die ich irgendwie belangt werden kann. Und das setzt sich ja auf allen Ebenen fort, dass, wenn die Entscheidungsdiffusion ist eigentlich das, was die meisten, wo sie sich wohler mitfühlen, dass andere die Verantwortung übernehmen, aber man selbst nicht. Aber so verändern wir uns natürlich insgesamt nie.
Was können Bürgerinnen und Bürger denn von den von Ihnen gewählten Repräsentanten erwarten? Stichwort Erwartungsmanagement. Ist da vielleicht auch eine fehlgezogene Haltung momentan?
Ja, die Erwartung ist, sieht man an Krisen besonders. Wir haben diesseitige Erwartungen von der Politik, oft auch jenseitige. Politik soll alles lösen, wenn Krise ist, auch mein Leben retten. Nicht nur bei Corona, auch in anderen Dingen. Auch große Firmen halten sofort die Hand auf. Super etatistisch, der Staat muss alle retten. Das ist politisch-kulturell nach wie vor hier sehr ausgeprägt, anders als in anderen Ländern. Angelsächsische Länder sind da anders. Und das markiert schon Unterschiede. Also dieses sehr sicherheitsorientiert. Insofern ist die Erwartung an die Politik grenzenlos. Es liegt ein bisschen auch an der Politik selbst, die das nicht einschränkt. Aber es wäre wichtig, zunächst mal auch das, was die meisten umtreibt, nämlich Probleme zu lösen, also Problemlösungskompetenz zu übersetzen, im Alltäglichen Probleme Lösungen anzubieten. Das wird schon mal Leute eher begeistern von der Politik, wenn das erfolgt. Und das ist für viele der Maßstab, dass die Reparaturbedürftigkeit des Staates, die wir sehen, sich kleinteilig übersetzen lässt. Wie wird der Alltag besser? Dafür brauchen viele die Politik. Und ich finde, das ist eine Erwartungshaltung, die auch berechtigt ist.
Wenn wir nochmal nach Amerika gucken, Sie sind da auch, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, teilweise bei Wahlforschung mitgemacht, haben bei Parteienkampagnen zugeschaut. Haben da Wählerinnen andere Erwartungen an ihre Repräsentanten als bei uns?
Also erstmal weiß man von den Parteien viel mehr über die Wähler als in Deutschland. Parteien wissen auch über ihre Mitglieder praktisch nichts im Vergleich dazu, wie die Amerikaner alles wissen, weil der Datenschutz eine andere Stellenwert hat. Die politische Interessiertheit und Informiertheit in Amerika ist viel geringer als in Deutschland. Die Wahlbeteiligung ist hier viel höher. Insofern ist das politisch sehr schwer vergleichbar. Auch Parteien haben eine Wahlkampfplattformcharakter. Da werden Wahlparteien mal hochgefahren, aber die Partei hat zwischen den Wahlen praktisch keine Funktion. Aber das Bekenntnis ist ein anderes, sich als Demokratiebotschafterin oder Botschafter einzusetzen, an Wahlen mitzuhelfen, ist intensiver dort ausgeprägt, als es hier der Fall ist. Also für eine Wahl, das heißt also für eine Person, sich zu begeistern, Geld einzusammeln, für die Person zu werben, das ist dort ausgeprägter.
Also auch die Identifikation mit der Idee, die eine Person vertritt.
Ja, weil klar sind Personen auch Programmträger, aber hier hat man die Angst, wenn man sich für eine Person begeistert, die ist ja zugehörig zu einer Partei, dass man zu 100% zu diesem Parteiprogramm auch irgendwie sich bekennen muss, was natürlich unsinnig ist. Es reichen ja 51% aus, um eine Partei zu wählen, also 51% inhaltliche Übereinstimmung. Viel mehr kann man gar nicht erwarten. Aber auch wenn ich jetzt für eine Person Werbung mache, dann ist das ja auch die Voraussetzung, dass ich mich mal für diese Person begeistere, aber doch nicht davon ausgehen muss, alles, was mit dieser Partei in der Programmatik mitgeliefert wird, auch gut zu finden. Aber das denken viele, deswegen halten sich doch sehr zurück und ist die Parteimarke immer noch wahlentscheidender als die Personenmarke.
Sind die Amerikaner das diesbezüglich auch besser im Networken dann, im Netzwerken miteinander, sich verbinden zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, als wir es hier tun?
Ja, sie sind begeisterungsfähiger, leidenschaftlicher, wenn es um Personen mit Ideen geht. Da sind wir jedoch hier administrativer im Umgang und also dieser charismatische Überschwang, der dort vielleicht eine Rolle spielt, spielt hier weniger eine Rolle. Insofern ist die Sensibilisierung für eine einmalige Mobilisierung für eine Person leichter herstellbar als hier. Hier ist man doch eher abwartend, eher zuschauend. Und wenn einer mit Charisma auftaucht, ist das ohnehin eher verdächtig, sodass es dann auch schwer ist, für Leute zu werben, die so alltäglich sind. Also Biederfrau und Biedermann. Ja, das lieben wir als Wählerinnen und Wähler, aber sich dafür dann einzusetzen, ist nicht so einfach.
Ich möchte jetzt hier einen kleinen Werbeexkurs machen, weil Herr Korte wird heute Abend auch noch beim Salonstreitgespräch des Roman-Herzog-Institutes ausführlich über sein Buch und die Erkenntnisse sprechen und da auch ganz dezidierte Positionen einnehmen. Und auch das gibt es dann parallel zu diesem Podcast auf unserem YouTube-Kanal zum Anschauen. Sie selbst, Herr Korte, habe ich mir zumindest erschlossen, sind als Netzwerker und Wegbereiter ja für viele auch bekannt. Sie sind von der Zeitschrift Unicum Beruf zusammen mit KPMG mal als bester Hochschullehrer ausgezeichnet worden, weil sie nämlich genau das versuchen, ihre Studierenden mit Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Interessengruppen zusammenzubringen, da auch während des Studiums schon zu zeigen, was sind vielleicht Berufsfelder, Menschen auch kennenzulernen, um eben auch zu zeigen, wir haben was zu sagen in der Gesellschaft. Ist das richtig?
Ja, ist richtig, kann man so sehen. Und diese Professional School ist auch ein Mittel dazu, die Leute zu vernetzen, sodass ich am Anfang auch immer sage, ist natürlich toll, wenn sie gute Noten erwerben und sich hier anstrengen und Bestmarken erreichen, aber so kommen sie am Ende weder in einen Job noch weiter, nur weil sie am Ende gute Noten haben. Sie müssen auf das Prinzip oder das Prinzip des Zufalls auch nutzen, im Sinne eines strategischen Momentums der Ausrichtung. Und sie müssen also die Möglichkeiten, dass Zufälle sich ereignen, erweitern. Und den kann man systematisch, wenn man sich vernetzt, wenn man zu Veranstaltungen geht, wenn man bei Veranstaltungen mitmacht, wenn man all das Angebot nutzt, was so eine Professional School zusätzlich anbietet. Und dann gibt es eben Situationen, die aus dem Moment heraus vielleicht keine Bedeutung hat, aber 4 Wochen später schon, weil man einen kennengelernt hat oder eine Idee oder einen Zugang, der sich eröffnet. Also der Möglichkeitsraum strategisch zu nutzen, erweitert sich systematisch, wenn ich auch unterwegs bin. Dieses Unterwegssein ist einfach ganz zentral. Und jedes Gespräch, was ich nicht geführt habe, verkleinert diesen Raum. Insofern ist es anstrengend, sowas zu machen, aber es ergänzt all das, was wir methodisch, systematisch, theoretisch vermitteln, ungemein.
Jetzt waren Sie gerade in Berlin und wer bei Ihnen studiert, hat dann auch die Chance, mal mit Friedrich Merz zu sprechen.
Ja, auch mit dem Kanzleramtschef haben wir auch mit Wolfgang Schmidt gesprochen. Also es ist ein buntes Panorama an wichtigen Institutionen. Wobei mir es darum geht, auch in die Räumlichkeiten reinzugehen, dass man sieht, deren Arbeits- und Lernumfeld, wie lässt sich denken und reden im Kanzleramt, wie im Konrad-Adenauer-Haus. Das ist super interessant. Und ich beobachte auch, wie dann diese Akteure, die ich ganz gut kenne, aus anderen Kontexten auf die Studierenden wiederum wirken. Denn die kommen in Erwartungshaltung und kommen nie überzeugt daraus, weniger überzeugt daraus. Da mache ich meine eigenen Beobachtungen, die habe ich dazu. Das finde ich auch wirklich guten Zusatzeffekt. Aber nichts ersetzt dieses Gespräch mal mit einem Parteivorsitzenden. Da können wir noch so viel über Parteien, Soziologie arbeiten und uns aneignen. Oder wie ein Kanzleramt organisiert ist. Oder wie kann ich die Ampelarbeit erklären, mit 3 Parteien der Chefkoordinator zu sein? Wie mache ich das eigentlich? Das kann ich nirgendwo nachlesen. Das kann ich nur im Gespräch mir mal anhören. Und darum geht's mir. Und da bleibt dann auch sehr viel hängen.
Gibt's da in all den Jahren, wo Sie mit Ihren Studierenden unterwegs waren, irgendein Ereignis, was Ihnen besonders verhaftet ist? Irgendwas, was nicht zusammengepasst hat?
Das ist schwer. Also das kann ich so nicht sagen. Aber ich erinnere mich an eine Sache, die Malu Dreyer neulich erzählte bei ihrer Verabschiedung, beziehungsweise Frau Schwesig erzählte das, die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, die eben gerade Bundesratspräsidentin ist. Sie sagte, dass sie mal bei Koalitionsverhandlungen zur Großen Koalition mit Malu Dreyer auf dem Fußboden von Herrn Tauberger, dem Generalsekretär der CDU im Adenauerhaus, geschlafen haben. Solche Anekdoten sind natürlich wunderschön. Das kann man sich genau vorstellen, wenn man in diesen Räumlichkeiten war. Also es war, die haben Tage und Nächte lang praktisch verhandelt. Mal im Willy-Brandt-Haus, mal im Adenauerhaus, also immer im feindlichen Lager. Und dort auf dem Fußboden zu nächtigen, hat die Frau Schwesig jetzt öffentlich gemacht. Insofern kann ich es hier auch erzählen. War natürlich auch eine sehr schöne Anekdote. Das haben wir jetzt, wir sind nicht eingeschlafen dort, das nicht, aber zur Beobachtung prägen natürlich auch eine gemeinsame Woche.
Man kriegt auch so einen anderen Blick auf den Job des Politikers.
Komplett, komplett. Und man sieht, das sind natürlich Menschen, die die meisten nur aus den Medien kennen, die dann eben empathischer oder weniger empathisch, die überarbeitet sind, die sich Zeit nehmen, die sich drauf einlassen oder auch nicht. Man kriegt ein Gespür dafür, von Menschen zu beurteilen, von denen man meint, dass man sie medial kennt, aber nie in Wirklichkeit kennt. Aber man kriegt eben mit, dass es, ja, das sind keine Maschinen.
Dann frage ich Sie auch nochmal persönlich, gibt es jemand, wo Sie sagen, den habe ich nur medial gesehen und dann mal wirklich kennengelernt und da war ich selber überrascht?
das ist auch schwer.
Ja.
Also wer mich nach wie vor begeistert vom Zugucken und vom Zuhören, aber auch durch viele gemeinsame Gespräche, ist der Altbundespräsident Gauck. Das ist einfach ein großes Gesprächserlebnis von dem Hintergrund, den er biografisch erlebt hat und mit dem er seine Freiheitsmission verbindet, auch anekdotischer Art, humoristischer Art, finde ich vor allen Dingen, wie er formuliert, so attraktiv, dass ich da, ja, ich könnte Wochenenden mit ihm verbringen. Da würde der Gesprächsstoff nie ausgehen.
Jemand, der sehr authentisch auch für Sie ist.
Ja, sehr. Und der, weil ich auch ein Buch geschrieben habe über die Bundespräsidenten, und zwar über die Möglichkeiten, die sie haben, also die Gestaltungspotenziale, die in diesem wichtigen Amt ist, was eben viel mehr ist als zeremoniell, über die Sprache sich entwickelt, im richtigen Moment was zu sagen. Ich beobachte es heute auch, wenn er von den Medien um ein Interview gebeten wird, und das wird immer häufiger, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann liefert er 3, 4 Ideen, die helfen einfach, und das kann der. Und so verständlich zu formulieren, dass das auch eine Orientierungslinie mitgibt und nicht floskelhaft und nicht technokratisch.
Mhm. Andere tollen Menschen begegnen Sie wahrscheinlich auch bei den Nibelungenfestspielen in Ihrer Heimat Worms. Da sind Sie im Kuratorium aktiv. Ist die Oper eine Leidenschaft von Ihnen, Herr Korte?
Nein, die Oper nicht. Das ist ja ein Theaterstück. Das Faszinierende, wir sind da hingezogen mal nach Worms bei den Nibelungenfestspielen, ist, dass hier eben im Freiluftbereich vor dem Theater die Inszenierung jedes Jahr neu anläuft. Mit, außer der Intendant ist Nico Hoffmann seit vielen Jahren, der super Schauspieler zusammenbringt, dort an diesem Ort mit Thomas Laue zusammen die unterschiedlichen Schauspieler kennenzulernen und zu erleben, wie ein Stoff der Nibelungen, also Liebe, Hass, Krieg, Eifersucht, Familienbande, das ist so der Urgrund für jedes Drama, weiterentwickelt wird mit neuen Autoren und neuen Schauspielern. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und die Sprache auch, wie die Autoren das anlegen, mal mehr die Hebbelsche Sprache, mal weniger. Das ist, finde ich, faszinierend. Und es zeigt, dass das Leben voller Geschichten ist, die auch nie zu Ende erzählt sind.
Ich stelle mir das so vor, dass es aber auch mit der Stadt etwas macht, wenn diese Festspiele sind, dass da Bewegung vielleicht auch nach Worms kommt, viele ja. Menschen hinzu, dass aber vielleicht auch hier wieder was ist, wo sich so eine Veränderung für einen Moment vielleicht auch sehr auch, positiv spüren
auch
lässt.
Auch Räume der Überschneidung, die sich zeigen. Dieser Heilshof ist das größte Theaterfoyer, was Deutschland hat, in einem eigenen Vorhof, praktisch vor dem Dom, sehr schön illuminiert auch abends und als Flaniermeile für die 1400, die jeden Abend da reingehen, und darüber hinaus kann auch jeder dort diesen Park nutzen, auch wenn man nicht in das Stück abends rein möchte. Und das ist ein Begegnungsraum über 2 Wochen, in dem Bürger, zumindest bürgerliche Kreise, sich überschneiden, die sich sonst so nicht sehen.
Auch hier wirken in das Zuhause, in den Wohnhort hinein. Herr Korte, nochmal ganz persönlich, weil wir jetzt so ganz strukturiert gesprochen haben. Gibt's was, was, wenn Sie auf Ihren beruflichen Alltag gucken, was Sie wirklich auch nur mit Humor ertragen können?
Ja, ich war viele Jahre Dekan, da musste man viel Humor ertragen. Also Professorenherrschaft ist furchtbar und man braucht da viel Humor, um das wirklich zu ertragen. Die Ehrpusseligkeit, die viele mit aufbringen, und das Kleinkarierte kann man schon aufregen über Nichtigkeiten. Und das dann wie eine lose verkoppelte Anarchie irgendwie zu orchestrieren, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es mich an Parteien erinnert hat, die auch nicht durch Hierarchie führbar sind, sondern durch Ideen, es gemeinsam mit einer Aufgabenstellung zu steuern. Und da habe ich auch viel gelernt. Aber ich glaube, das ist nur mit Humor zu ertragen.
Sie gehen viel hinaus, Sie gehen viel auf Veranstaltungen, reden, haben Lehrverpflichtungen. Gibt's eigentlich noch Momente, wo Sie mal ohne festes Ziel morgens Ihre Wohnstätte verlassen?
Nein, das nicht. Aber wir leben zum Glück mit in der Nähe die Enkel wohnen in der Nähe bei uns. Ich habe 4 Enkel und das hat mir von den eigenen Kindern noch in Erinnerung. Wenn man mit Kindern zusammen ist, mit Kindern spielt, heißt das 100% spielen und nichts anderes. Und die ersten Versuche, die man macht mit kleinen Kindern, dass man vielleicht zeitgleich noch versucht hat, ab dem Tisch irgendeine Zeitung zu lesen, scheitern immer sträflich, entweder 100 oder gar nicht. Und daraus habe ich sehr viel Zeitökonomie für mich abgeleitet, zu wissen, ich kann mich 1000% ablenken in dem Versinken in das Spielen mit den Kindern. Es macht einen so frisch im Kopf, weil man dann ein paar Stunden später eben dann am Arbeitsplatz wieder konzentriert arbeiten kann. Das habe ich für mich immer als eine gute Arbeitsteilung empfunden. Und meine Frau, wie gesagt, war immer selbstständig. Wir haben uns die Zeit immer eingeteilt, wer wann wie zuständig war für die Kinder. Und so habe ich das organisiert. Aber bedeutet nicht, dass ich einfach aus dem Urlaub macht man das natürlich aufstehen und nicht wissen, was man macht und das auch genießen. Das gibt es natürlich. Aber so im Alltag hat das eine andere Struktur.
Wenn Sie von Ihren Enkeln erzählen, haben Sie ein Strahlen im Gesicht. Was wünschen Sie sich denn für diese Generation, diese jungen Menschen, die jetzt heranwachsen, mit welchem Blick auf die Welt die groß werden
dürfen? Ja, dass die ein bisschen nachsichtiger sind mit uns, denn wir haben ja viel für sie kaputt gemacht. Und ehrlich gesagt, weiß ich seit 10, 15 Jahren, ist mir das bewusst, was ich kaputt gemacht habe. Das war mir vorher nicht so bewusst. Also wie wir Ressourcen verschwenden in Teilen, aber jetzt ist es ja seit 10, 15 Jahren so detailliert von den Flugreisen, wie wir essen, wie wir unsere Urlaube machen. Wir haben auf Kosten unserer Enkel gelebt und das ist einem immer mehr bewusst geworden und da hoffe ich, dass sie das mit Nachsicht, irgendwie Nachsicht walten lassen, uns gegenüber. Wir versuchen, meine Frau und ich, das jetzt auch seit vielen Jahren zu ändern und einzuschränken, aber die ersten Jahre haben wir das nicht gemacht.
Und die Veränderungszuversicht, wollen Sie die auch noch formulieren für die Zukunft?
Ja, ich bin einfach ein Optimist, dass einmal die Freiheit sich durchsetzt und auch die Demokratie sehr viel Chancen hat, weil die Mehrzahl der Menschen doch eine offene Gesellschaft mehr liebt als eine geschlossene und wir daraus auch immer ableiten können eine Zukunftserzählung, die eben mit sehr viel Zuversicht verbunden ist, weil die Möglichkeiten sich zu entwickeln dann eher gegeben sind und das doch viele Menschen eher anstreben, als nur etwas vorgegeben zu bekommen.
Herr Korte, ich danke Ihnen für Ihre offenen Antworten heute, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen heute Abend viel Spaß beim Salon-Streitgespräch. Schön, dass Sie hier waren beim RHI-Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!